alles gut. Anfang Juli vermeldete eine Polizeidienststelle in Nordrhein-Westfalen Folgendes, ich lese aus der Pressemeldung. Angeblich bekam eine 79-Jährige am Mittwoch einen Anruf der Betrugsabteilung ihrer Bank. Tatsächlich war es ein Wolf im Schafspelz, der die Seniorin um ein kleines Vermögen erleichterte. Einen Tag später erstattete sie Anzeige gegen Unbekannt. Wir reden heute ganz selbstverständlich vom Wolf im Schafspelz. Und es ist ja auch ein tolles Bild von jemand, der so ankommt, getarnt als ein niedliches Lämmchen, das keinem was zuleide tun kann, das einfach friedlich ist, mit guten Absichten. Und dann verbirgt sich dahinter aber jemand ganz Gefährliches, der dich betrügt, der sich nur getarnt hat als ein Schaf, eigentlich ein böser Wolf. Das Bild, das ist aber viel älter. Das hat tatsächlich schon Jesus gebraucht. Und wie so viele Sprichwörter, Redewendungen, ist auch das eins, was wir aus der Bibel haben. Jesus gebraucht die Rede vom Wolf im Schafspelz auch für einen Betrug, aber für einen noch viel schlimmeren Betrug als der, den diese Seniorin da erlebt hat in NRW. Nämlich für Menschen, die unter Vorspiegelung falscher Tatsachen andere weglenken vom schmalen Weg, von der engen Pforte, über die er gerade gesprochen hat in Matthäus 7 in der Bergpredigt. Das ist der Kontext, dass er dort sagt, es ist wichtig, dass wir eingehen durch die enge Pforte und den schmalen Weg gehen. Jesus hat dieses Bild gebraucht von der engen Pforte und dem schmalen Weg, um deutlich zu machen, dass es nur einen Weg zum Leben gibt. Es gibt da so viele in dieser Welt, die alles Mögliche proklamieren, wie man gehen kann, dass man zum Leben findet, aber es gibt nur einen schmalen Weg und er führt durch diese enge Pforte hindurch. Und Jesus gebraucht es als ein Bild für sich selber. Er allein ist der Weg zum Leben. Wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen, wenn wir begreifen, wir sind Sünder vor Gott, wir können nicht gerecht sein vor Gott, wir brauchen jemand, der uns mit Gott versöhnt und wir können es nicht selber tun. Und Jesus hat sein Leben gegeben am Kreuz von Golgatha für Sünder. Er ist der Weg, der uns zum Vater führt, der uns mit Gott versöhnt und er wird uns zum Erlöser, wenn wir ihm Glauben schenken, wenn wir auf ihn vertrauen und wenn wir ihn auch als den Herrn für unser Leben anerkennen, wenn wir uns von ihm bestimmen lassen. Das ist der Weg, den wir gehen sollen, zu dem Jesus uns als seine Jünger ruft. Aber jetzt warnt Jesus davor, dass Menschen kommen werden, die werden zwar mit dem Anspruch auftreten, ich spreche im Namen Gottes, aber die werden eine falsche und eine gefährliche Botschaft haben und die werden sogar versuchen, in die Gemeinden hineinzukommen und Menschen zu verwirren und wegzubringen von diesem schmalen Weg. Was sind das für Leute? Und wie können wir sie erkennen und uns vor ihnen schützen? Darum geht es in dem Abschnitt, den wir heute anschauen in der Bergpredigt. Matthäus 7, die Verse 15 bis 20. Und bevor wir da reingehen, möchte ich nochmal beten. Vater, wir danken dir, dass wir auch an diesem Abend nochmal auf dein Wort hören dürfen. Danke, dass du es uns gegeben hast, dass wir dich mehr erkennen und dass wir auch lernen, was es heißt, Jesus nachzufolgen und darin zu wachsen. Und danke, dass du uns wirklich alles gibst, was wir brauchen, auch diese Warnung vor falschen Lehrern, vor falschen Propheten. Und hilf, dass es uns wirklich dieses Wort zurüstet, dass wir sie doch erkennen, dass wir uns in Acht nehmen vor ihnen und deinem Wort folgen und gehorchen. Amen. Ich möchte uns nur erstmal den ersten Vers lesen, Matthäus 7, Vers 15, wo Jesus sagt, seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. So, Vers 15 ist der erste Punkt, die Warnung, die Jesus gibt. Erster Punkt, die Warnung, rechne mit falschen Propheten. Vielleicht ist gut, erstmal zu klären, was meint denn Jesus, wenn er hier von Propheten spricht? Wir haben da ja oft jemand vor Augen, wenn wir an einen Propheten denken, der uns die Zukunft voraussagen kann, der weiß, was kommen wird und uns das voraussagt. Und das ist mit drin, aber die Bibel versteht prophetische Rede viel breiter. Da geht es nicht nur darum, was zu sagen über die Zukunft, sondern ganz grundsätzlich sind Propheten Menschen, die reden im Auftrag Gottes. Sie geben Botschaften von Gott an andere weiter, sind in seinem Auftrag unterwegs. Falsche Propheten sind deshalb Leute, die zwar mit diesem Anspruch auftreten, ich sag euch was von Gott, die aber tatsächlich gar nicht die Autorität dafür haben. Sie können nicht in seinem Namen sprechen, weil Gott sie nie dafür beauftragt hat, diese Mission zu tun. Jesus sagt, rechnet damit, dass solche Leute zu euch kommen. Und er lehrt in Vers 15 zwei wichtige Dinge über sie. Er sagt erstens, sie sind gut getarnt. Und zweitens macht er deutlich, sie sind sehr gefährlich. Das Erste, sie sind gut getarnt. Es ist nicht so, dass man einen falschen Propheten schon von Weitem als falschen Propheten, als Betrüger entlarvt und erkennt. Vor einigen Monaten, da hat mich ein Mann um Geld gebeten für eine Zugfahrkarte und dieser Mann, der hat einen guten Auftritt gehabt. Der war sehr freundlich, der war höflich, der hatte eine sehr gute Geschichte, die war glaubwürdig für mich. Ich habe gedacht, dem Mann, dem kannst du vertrauen. Dem Geld in die Hand gedrückt, wir haben uns verabredet, in 3 Tagen treffen wir uns wieder, dann kriege ich das Geld zurück. Ich war der Einzige am Treffpunkt. Ganz ähnlich ist das mit den falschen Propheten. Die kommen daher vertrauenswürdig erstmal. Du denkst, dem kann ich glauben, höflich, nett, freundlich. Im Schafspelz, in Schafskleidern, sagt Jesus. Herzlich vielleicht, gebildet, klug. Die sagen vielleicht einige sehr fromme Dinge über Gott, über Jesus, über die Gemeinde. Man sieht es ihnen nicht auf den ersten Blick an, dass unter diesem frommen Schafsfell ein Wolf steckt. Es kann eine Zeit dauern, bis diese Tarnung auffällt und sich ihr wahres Wesen zeigt. Jesus würde dieses Bild nicht gebrauchen, wenn das so einfach wäre, die Wölfe zu erkennen. Kommen in der Tarnung daher. Umso wichtiger ist es, dass wir wirklich aufpassen, dass wir auf der Hut sind. Das ist eine Warnung, die Jesus hier ausspricht, weil, das ist das Zweite, er sagt, sie sind gefährlich. Unter diesen Schafskleidern steckt nicht ein anderes nettes Tier, sondern da ist der Wolf, der ist böse, der reißt die Schafe, der ist gefährlich für die Gemeinde. Haben seit einiger Zeit in Deutschland auch wieder Wölfe, waren lange Zeit weg und das ist jetzt immer die große Geschichte. Wo ein Wolf hinkommt, schreiben die Zeitungen drüber und das Fernsehen macht einen Bericht darüber, meistens weil der Wolf dann irgendwo in eine Schafsherde eingefallen ist und da die Schafe eins oder mehrere gerissen hat und die Bilder sind nicht schön. Und die Hirten sind im Aufruhr und sagen, den Wolf muss man doch abknallen. Sind gefährlich. Paulus spricht in Apostelgeschichte 20 ganz ähnlich wie Jesus über die Bedrohung, die von solchen Menschen ausgeht. Er spricht auch da über die Bedrohung von Wölfen für die Gemeinde Gottes. Er sagt, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes reden, um die Jünger an sich zu ziehen. Es ist wieder diese Warnung, die Paulus wiederholt. Die Gefahr ist real und wir sehen in der Kirchengeschichte, wenn wir zurückschauen, dass Wölfe gekommen sind und wie sie der Gemeinde Gottes zugesetzt haben. Und tatsächlich müssen wir gar keine Kirchengeschichtsstunde machen, sondern wir können in unserer Zeit schauen, was Wölfe in unserer Zeit in Gemeinden anrichten, wie sie für Verwirrung sorgen, wie sie Gemeinden auseinandertreiben, Chaos, was entsteht. Das gibt es nicht irgendwo nur in der Vergangenheit, das gibt es in unserer Zeit, wie sie ihre eigene selbstsüchtige Agenda fahren, wie sie nicht Menschen in die Beziehung zu Gott führen, sondern irgendwohin, in die Irre, auf ganz schlimme, auf Irrwege. Der Schaden ist wirklich verheerend. Also wir sehen hier in diesem Vers 15, es ist sehr viel daran gelegen, dass wir falsche Propheten erkennen. Sie sind gut getarnt, aber sie sind gefährlich. Wie können wir sie denn dann erkennen, wenn sie so gut getarnt sind? Darüber spricht Jesus in den Versen 16 bis 20. Er sagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? Kann man den Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So ist es richtig. So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Das ist wirklich der Kernsatz, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Jesus sagt es am Anfang und am Ende und macht es mit verschiedenen Bildern nochmal anschaulich, was er damit meint. Ich bin kein großer Botaniker, ich bin überhaupt kein Botaniker, ich kenne mich da nicht mit aus, mit den Bäumen und mit den Büschen und sonst was. Ich kann also auch, wenn ich irgendwo im Garten bin, einen Apfelbaum nicht von einem Birnbaum unterscheiden. Vielleicht kriegt ihr es hin. Ich habe meine Frau gefragt, die ist Botanikerin, die kriegt es auch nicht hin, hat sie gemeint. Außer da hängen Äpfel dran oder Birnen dran, dann ist es sehr leicht. Und das ist das Bild, was Jesus hier gebraucht. Er sagt uns, oder er zeigt uns ja, du kannst den Leuten, du kannst nicht sehen, was sie wirklich sind erstmal. Ich kann denen nicht ins Herz schauen. Ich kann es auch nicht an ihrem Äußeren erstmal, wie die aussehen, sagen, ist ein falscher Prophet. Aber es wird sich zeigen an den Früchten in ihrem Leben. Es wird sichtbar werden. Früher oder später kann ich das erkennen. Ob jemand im Auftrag Gottes lebt und spricht oder ob er ein falscher Prophet ist. Jesus sagt, ein Dornbusch, der wird niemals Trauben hervorbringen. Kann er nicht, liegt nicht in seiner Natur. An Disteln wachsen keine Feigen. Ein schlechter Baum kann keine gute Frucht hervorbringen. Ist nicht möglich. Und achtet auf die Früchte. Schaut, was bringen diese Menschen hervor? Sind da gute Früchte zu sehen? Auf welche guten, beziehungsweise vor allem auf welche schlechten Früchte müssen wir denn bei den Menschen achten? Was sind die Erkennungszeichen falscher Propheten? Die erste Frucht, auf die wir achten müssen, ist die Lehre. Das, was man von ihnen hört, das, was sie weitersagen, da wird sichtbar, was in ihrem Herzen ist, was sie bewegt, an der Lehre. Was verkündigt jemand über Gott und auch über die Menschen? Stimmt das, was er sagt, mit der Bibel überein? Ich kann das heute Abend nicht erschöpfend behandeln, ist ja, wir sind hier nur ein bisschen kürzer miteinander unterwegs, aber ich möchte doch im Zusammenhang hier mal ein paar Punkte machen, worin sich das unter anderem zeigt, wenn da jemand ist, der ein falscher Prophet ist. Ein sehr wesentliches Erkennungszeichen falscher Propheten ist oft, dass sie ihre Botschaft angenehm machen für die Menschen. Dass sie Menschen das sagen, wonach ihnen die Ohren jucken, das, was sie hören wollen. Und es können sogar Dinge sein, die die Bibel auch sagt, aber in einer völligen Disbalance. Also die sagen dir dann nur das Positive. Gott will dich nur segnen. Du bist einfach nur toll. Gott hat nur Gutes für dich. Und sie betonen radikal einseitig nur diese guten Botschaften für Menschen, um ihre Seelen zu streicheln, das ihnen zu sagen, was die Menschen einfach hören wollen. Gott klagt das schon bei den Propheten im Alten Testament an. Zum Beispiel im Propheten Jeremia. Durch Jeremia sagt er in Jeremia 8, Priester und Propheten gehen mit Lüge um und heilen den Schaden meines Volks nur oben hin, also nur oberflächlich, indem sie sagen, Friede, Friede, und ist doch nicht Friede. Propheten damals haben das Volk in der falschen Sicherheit gewogen, haben die Seele gestreichelt, haben gesagt, Friede, aber es war kein Friede. Das Volk hätte Umkehr gebraucht, diese Propheten hätten Umkehr gebraucht. Sie haben diese positive Botschaft und das Volk gebracht, aber es hat niemand genutzt. Gott sagt, das sind nicht meine Propheten, das sind falsche Propheten. Und ihre Nachfolger heute, die falschen Propheten unserer Zeit, machen das oft ganz ähnlich. Wenn jemand nur über Gottes Liebe spricht, aber nie über Gottes Heiligkeit, seine Gerechtigkeit auslässt, nie über Gottes Zorn, über Sünder, dann sollten Alarmglocken bei uns schrillen. Wenn nicht deutlich wird, dass wir mit der Sünde, die wir haben, nicht aus unserer eigenen Kraft in die Beziehung zu Gott kommen können. Wenn das in der Verkündigung oder in den Botschaften, die die Propheten weitergeben, wenn das nicht vorkommt, dann haben wir echt ein Problem. Wenn Menschen über das Kreuz reden oder gar nicht über das Kreuz reden, aber wenn sie über das Kreuz reden und es eher so in Frage stellen, ja, hat Gott es wirklich gebraucht? Braucht er das, um uns gnädig zu sein, dass Jesus am Kreuz stirbt? Das ist gefährlich. Und da wird es vielleicht besonders konkret. Das sind Fragen, die werden heute teilweise an den theologischen Ausbildungsstätten, sogar bei den Freikirchen, so mal diskutiert. Und lasst uns das doch noch mal ganz neu denken, was ist eigentlich am Kreuz passiert. Und es wird eine Verwirrung gestiftet und da gehen teilweise Prediger draus hervor, die kein klares Evangelium mehr verkündigen. Das ist alarmierend. Auch wenn über Buße gesprochen wird als was gar nicht so zentral ist, sondern Gott ist uns einfach gnädig und wie wir dann unser Leben leben, das ist nicht so entscheidend. Das ist gefährlich. Nicht immer muss das ein Wolf im Schafspelz sein, ein falscher Prophet, wenn jemand so eine Einseitigkeit hat in seiner Lehre. Also wir müssen auch ein bisschen aufpassen. Manchmal ist es auch eine gewisse Menschenscheu, gerade in unserer Zeit, wo wir das verlernt haben, viele auch das nicht gelernt haben, über Sünde überhaupt noch zu sprechen. Es kann sein, dass es einfach daher kommt, dass jemand sagt, ich will den Leuten nicht zu nahe treten. Das ist dann kein guter Lehrer, das ist aber noch nicht unbedingt ein Wolf im Schafspelz. Also wir müssen schon ein bisschen genauer hinschauen, aber mindestens, wenn wir das merken, dass jemand da nicht klar ist und wirklich wesentliche Lehren der Bibel außen vor lässt, nicht thematisiert, nie, sollten wir mindestens mal nachfragen, du, mir ist es aufgefallen, warum ist es bei dir so? Warum redest du nie über Sünde? Warum kommt die Hölle bei dir nicht vor? Warum kommt Gottes Gericht in dem, was du sagst, nie vor? Du hast immer positive Botschaften. Warum ist es so? Und dann werden wir merken, dass jemand vielleicht sagt, oh ja, stimmt, da habe ich eine Einseitigkeit, da sollte ich vielleicht mehr einen Fokus drauf legen. Werden aber auch immer wieder merken, wenn wir da nachfragen, dass jemand sagt, ja, das mache ich mit Absicht, das mache ich aus Überzeugung, weil ich glaube, das sollten wir den Menschen nicht sagen. Ich habe beide Arten von Menschen schon getroffen in meinem Leben. Manche, die erkannt haben, dass sie da eine Einseitigkeit haben, aber auch viele, die dann das verteidigt haben. Und das ist das Schwierige. Eben, die Wölfe kommen im Schafspelz, die lassen Dinge weg und du denkst vielleicht erstmal, naja, die glauben das auch wie ich, die reden halt nicht drüber, aber die glauben das auch, aber prüf das, geh dem nach. Noch ein zweiter Punkt, wo wir auch sehr, sehr hellhörig werden müssen, wenn jemand Lehren verbreitet, die 2000 Jahre Kirchengeschichte so nie vertreten wurden. Und auch das ist in unserer Zeit, also vielleicht am stärksten bei ethischen Themen so, dass da heute Dinge vertreten werden. Das war die ganze Kirchengeschichte klar, dass die Bibel da klar ist. Aber heute meinen manche, da ganz neue Erkenntnisse zu haben. Und das ist auch immer ein Signal, Obacht, warum vertretet ihr das so? Das ist gefährlich. Lass dich nicht blenden von den richtigen Dingen, die jemand sagt, weil das musst du erwarten, dass jemand, der als Wolf im Schafspelz kommt, auch gute Dinge sagt. Wie gesagt, über Gott, über Jesus, über die Gemeinde. Da ist viel Gutes dabei, wahrscheinlich noch rhetorisch stark rübergebracht, auch gewinnend. Aber oft ist entscheidend, was wird da noch reingemengt in das Wahre? Was verfälscht das Ganze? Schau genau hin. Das Prüfkriterium, das ist und bleibt die Schrift, die Bibel. Übrigens auch für jeden, der hier in der Gemeinde lehrt. Ich bin dankbar, dass wir vorhin da schon dafür gebetet haben, Ursula, dass du das gemacht hast, weil auch wir Ältesten, auch wir Pastoren möchten das, wir erwarten das sogar, dass ihr uns prüft an der Schrift. Dass ihr nicht einfach sagt, naja, das kommt hier von vorne, das ist so quasi unser Papst, der hier das Wort uns verkündigt und wir nehmen das dann einfach. Nein, das will geprüft werden. Stimmt das, was wir sagen? Finden wir das so in der Bibel? Haben wir Einseitigkeiten? Fehlen bei uns Dinge? Prüft das und gebt uns auch das Feedback dazu. Fragt auch uns nach. sagen wir euch die schönen und die angenehmen Dinge. Die Bibel ist voll von Verheißungen, von Zuspruch und wir wollen den geben wir gern weiter. Es ist gut, den zu hören, dass Gott uns liebt, uns annimmt, uns versöhnt mit sich. Aber sagen wir euch auch die schwierigen und die herausfordernden Dinge, die wir aber hören müssen, weil sie auch gut und wichtig für uns sind. Wie eine Diagnose beim Arzt, wo er dir sagt, du hast eine richtig schlimme Krankheit, aber du musst es hören, damit man dann Schritte gehen kann, um die zu behandeln. So sind diese schwierigen und herausfordernden Dinge für uns, die gibt uns Gott nicht, um uns zu ärgern oder um uns ein schlechtes Gefühl zu geben und was auch immer, sondern dass wir doch begreifen, dass wir an manchen Stellen umkehren müssen, Dinge anders verstehen müssen, ihn anders nochmal kennenlernen müssen, unser Leben ändern müssen und es wird uns am Ende zum Segen und zum Heil sein. Also das eine ist die Lehre, es gibt aber noch eine zweite Frucht. Jesus sagt, an den Früchten sollt ihr sie erkennen. Das zweite ist der Charakter. Die Lehre und das Leben müssen zusammenpassen. Frage ist auch, sieht man bei diesen Propheten, bei Menschen, die im Auftrag Gottes oder vielleicht auch nur vermeintlich im Auftrag Gottes sprechen, sieht man was von der Lehre in ihrem Leben, dass sie Gott ähnlich sind, dass sie Jesus ähnlich sind und ihm ähnlicher werden. Und damit meine ich nicht, dass sie einfach höflich und nett sind, weil das findest du in der Welt auch. Und auch falsche Propheten können sehr höflich und nett sein. Es geht darum, sieht man, dass jemand erkennbar unter der Herrschaft Christi sein Leben führt und gestaltet. Das ist der Maßstab. Lebt er unter der Herrschaft Christi? Kann ich was von dieser Frucht erkennen in seinem Leben? Wir wissen, dass unsere Rettung nicht durch den Gehorsam kommt, nicht durch das, was wir tun, sondern allein in Christus zu finden ist, aber wer wirklich gerettet ist, der führt ein verändertes Leben. Es zeigt sich in einem neuen Leben. Wir kriegen ein neues Herz. Der Geist Gottes kommt in uns und wir wachsen in der Heiligung. Auch dafür haben wir gebetet. Frage ist also, sehe ich in diesem Propheten, sehe ich was von der Frucht des Geistes? Paulus beschreibt in Galater 5, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Sieht man was davon in denen, die das Wort weitergeben? Es kann jemand theologisch ganz richtige Dinge vertreten. Wenn da keine Frucht des Geistes erkennbar ist, dann ist auch Vorsicht angesagt. Für manche ist Gottes Wort nur ein Sprungbrett. Die sagen zwar richtige Dinge, aber es ist nur ein Sprungbrett, um sich selber darzustellen und selber Helden zu sein, ist gefährlich. Manche gefallen sich darin, in der Gemeinde Macht und Autorität zu haben. Die lernen vielleicht ganz klar auch Gottes Wort, aber ihnen gefällt es, über andere Macht zu haben, ist gefährlich. Manche haben Geschäftsmodell draus gemacht, das Evangelium zu verkünden. Die verdienen damit gutes Geld, ist gefährlich. Die Bibel warnt uns davor. Und auch solche Menschen, wenn ihr Charakter von dem bestimmt ist, ja, wir reden jetzt nicht davon, dass jemand auch charakterliche Defizite haben kann und das haben wir auch als Prediger und wir müssen auch wachsen, aber wenn du keine Frucht erkennst, sondern im Gegenteil eben ganz schlechte Charaktereigenschaften und das so erkennbar ist, eigentlich für alle, ja, diese schlechte Frucht, dann führen auch solche Menschen so richtige Sachen, die sie sagen, Menschen in die Irre, weil sie mit ihrem Leben tatsächlich die Botschaft durchstreichen. Und wie oft gibt es das, dass Menschen sich abgewandt haben vom Evangelium und von der Gemeinde, weil es ihnen jemand gepredigt hat, der keine Frucht des Geistes in seinem Leben gezeigt hat. Haben gesagt, wenn das rauskommt, wenn jemand das Evangelium glaubt, dann will ich nichts mit Gott zu tun haben. Und sie sind gegangen. Deshalb ist es auch sehr gefährlich. Leben und Lehre, das muss zusammenkommen. Das ist eigentlich dann eine Frucht, an der man erkennt, ob jemand wirklich im Auftrag Gottes unterwegs ist. Ihr Lieben, am Ende noch eine Warnung. Wir sollten nicht an jeder Ecke einen falschen Propheten sehen. Vielleicht sind wir dafür ein bisschen anfälliger, gerade in so bibeltreuen Kreisen ist man manchmal vielleicht zu schnell dabei zu sagen, das ist ein falscher Prophet. Es ist auch wichtig, dass wir wirklich genau hinschauen, deshalb habe ich es vorhin gesagt, lasst uns erstmal Fragen stellen, nicht zu schnell mit diesem Label sein, vielleicht auch mal nochmal jemand anders fragen, einen Pastor, jemand, dem ich vertraue. Es kann auch sein, dass jemand Dinge ein bisschen anders sagt als wir, einfach ein bisschen andere Worte benutzt, aber doch das Gleiche glaubt und bekennt mit uns. Ja, also wirklich, lass uns da achtsam sein. Klar ist aber auch, es gibt die falschen Propheten, sonst würde Jesus hier nicht warnen. Und wenn die nicht umkehren, dann führt ihr Weg für sie persönlich völlig in die Irre. Also Vers 19 macht es ganz klar, ein schlechter Baum, der wird abgehauen und der wird verbrannt im Feuer. Das ist ein Bild für Gottes Gericht über die falschen Propheten. Aber auf diesem Weg, da reißen sie viele andere mit sich und manche führen sie völlig in die Irre, andere werden einfach erleiden Schaden durch sie, einzelne, aber auch ganze Gemeinden. Also es ist gefährlich und deshalb ist es wichtig, wirklich achtsam zu sein und ihnen aus dem Weg zu gehen, uns vor ihnen zu schützen. In der griechischen Sagenwelt, da gab es die Sirenen, vielleicht habt ihr schon mal von denen gehört. Sirenen, die haben eine Insel bewohnt und wenn da die Seefahrtsleute vorbeikamen mit dem Schiff, dann haben sie den schönen Gesang der Sirenen gehört und wollten unbedingt die Sirenen sehen, haben ihr Schiff Richtung dieser Insel gelenkt, aber niemand hat die Sirenen gesehen. Alle sind sie gegen die Felsen dort gefahren und sind untergegangen, haben mächtig Schiffbruch erlitten. Es wird erzählt, wie auch der Dichter und Sänger Orpheus an der Insel der Sirenen vorbeigefahren ist mit einer Schiffsbesatzung und die Schiffsbesatzung, die war wie alle anderen, die wollten da hinfahren. Und Orpheus holt seine Laute heraus und er fängt an, selber ein Lied anzustimmen oder viele Lieder für sie. Und diese Lieder waren für die Seeleute so schön, dass sie gesagt haben, wer interessiert sich schon für Sirenen? Wir wollen dem Orpheus zuhören. Wir bleiben hier. Keiner ist gestorben. Für mich ist das ein starkes Bild für das, was wir brauchen, damit falsche Propheten bei uns keine Chance haben. Wenn wir wirklich auf Gottes Wort hören, wenn wir ihn zu uns sprechen lassen, wenn wir die Schönheit des Evangeliums mehr und mehr erkennen, wenn wir die wahre Lehre kennen, dann haben falsche Propheten keine Chance bei uns. Vielleicht können sie ein bisschen Verwirrung reinbringen, es versuchen, aber wir werden ziemlich schnell merken, nein, nein, wir kennen ein besseres Lied, ein schöneres Lied, wir kennen Gott. Ich möchte dafür beten, dass wir wirklich in dieser Weise, dadurch, dass wir die Wahrheit kennen, falsche Propheten entlarven können und sie uns nichts anhaben können. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und auch für die Warnungen, die darin sind, weil wir sie brauchen. Danke, dass du, Jesus, uns das Wesen der falschen Propheten zeigst, dass sie getarnt sind, dass sie gefährlich sind, aber dass wir sie auch erkennen können mit deiner Hilfe an ihren Früchten. Ich möchte beten um deinen Schutz für jeden Einzelnen von uns und auch für uns als ganze Gemeinde, dass du uns bewahrst vor dem Einfluss falscher Propheten und dass du uns ja wirklich in deinem Wort hältst und seine große Freude schenkst an deinen Wahrheiten, dass wir sie noch tiefer in uns aufnehmen, um wirklich auch jede Lüge erkennen zu können. Danke, dass du die Wahrheit bist, Jesus, und auf deinem Weg wollen wir bleiben und bei dir wollen wir bleiben. Amen. Singen wir noch.